Der DAZN Podcast. Game On. Der DAZN Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, let the games begin an diesem 13. September 2022. Und ich hoffe, ihr lieben Darts-LauscherInnen, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich habe nach der vergangenen Woche, so direkt nach der Aufnahme des Podcasts, irgendwie gedacht, dass ich so ein bisschen überdreht gewesen bin. Vielleicht auch aus lauter Vorfreude, weil es ja der erste Podcast nach der Sommerpause war. Und so werde ich das heute sehr, sehr relaxed angehen, laid back, easy peasy bei Folge Nummer 116 von Game On, dem DAZN Podcast. Und das passt ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hören könnt. Hier läuft so eine schöne Chill-Out-Musik. Bin ja gerade im Urlaub, bin auf Ibiza. Und da sind sowieso alle irgendwie ganz schön entspannt und relaxed. Und die sehen alle so aus, als ob sie irgendwie jeden Tag Sport machen und es sind viel zu viele, das möchte ich nochmal sagen, es sind viel zu viele Menschen mit Sonnenbrille im Wasser. Das, darüber müssen wir dringend später reden. Aber zunächst mal gehören die Gedanken natürlich dem Robby. Denn der Robby ist fleißig gewesen an diesem Wochenende. Der hat viel, viel kommentiert. Die German Darts Open fanden statt, so rum. Und sie sind auch eigentlich gerade erst vor einer halben Stunde zu Ende gegangen. Ne? Und du hast fleißig kommentiert auf Sport 1. Ich grüße dich, Robby.
Ich grüße dich, Elmar, und alle natürlich, die hier zuhören. Ich war sehr, sehr fleißig, muss ich sagen. Und ich grüße auch alle, die mit Sonnenbrille ins Wasser gehen. Ich mag euch trotzdem und ich finde das überhaupt nicht problematisch. Und genauso grüße ich auch alle Menschen, die ihre Getränke mit Strohhalm trinken. Auch das ist völlig in Ordnung.
Aber es war ein aufregendes Wochenende.
Ja. Ich glaube, wir müssen erstmal eins klären, Elmar. Ja. Letzte Woche hatten wir die Sieger von Budapest getippt, weil wir einen Tag vorher aufgenommen hatten. Du hattest ja, glaube ich, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wenn du
ich
getippt
hab's im
hattest.
Kopf. Ich habe es im Kopf. Ja? Ich habe gesagt, der Bully Boy gewinnt, Michael Smith.
Ah ja, okay. Ich hatte, glaube ich, gesagt, Joe Cullen gewinnt.
Dass du das auch noch ansprichst, das Thema, das wundert mich. Also, dass du nicht darauf wartest, dass ich es anspreche. Du hast es so dringend
ich
nötig,
kaum
dass du es selber ansprichst. Alter Falter, alter Falter.
Rat mal, wem ich die Daumen gedrückt habe im Finale letzte Woche.
Ja, das ist mir schon klar. Aber ich habe das Ergebnis gelesen und ich musste leider auch sofort an dich denken, weil ich gedacht habe, der Hund hat tatsächlich recht gehabt. Na gut, aber das war letzte Woche, das ist ein alter Hut. Jetzt waren es halt die German Darts Open. 6. Auflage und es hat sich Peter Wright am Ende durchgesetzt. Sein 2. Turniersieg in 2022, sein 2. Turniersieg auch bei den German Darts Open. Bei der ersten Auflage 2017 noch im Saarland, in der Saarlandhalle, hat er sich damals durchsetzen können. Diesmal ist es der Finalerfolg gegen Dimitri Vandenberg. Mal wieder die beiden, ne? War ja eine Wiederaufnahme des World Matchplay Finals.
Stimmt, ja. Und es war ein bisschen brisant im Vorfeld, das Ganze. Also es gab mehrere Gründe, warum das Ganze brisant war. Dimitri Vandenberg hat ein Interview gegeben, dem belgischen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber reden sollen oder erstmal das Turnier so ein bisschen aufrollen. Das kannst du jetzt entscheiden.
Nein, geh einfach rein. Bei mir ist es so, dass wieder mit offenen Karten wird hier gespielt. Ich habe wenig gesehen. Ich habe heute in der letzten Session reingeschaltet und mir ein paar Sachen angeguckt, aber ansonsten wenig gesehen. Von daher bin ich gespannt. Und ich habe von dem Interview nichts mitbekommen. Erzähl.
Ja, im Zuge des Launches von bei Target, in die ja extra nach Antwerpen gekommen sind für Demi, also in Belgien, hat das belgische Fernsehen mit Demi ein Interview gedreht und er hat wohl dann so ein bisschen erzählt, dass Peter Wright sich tatsächlich, oder die zwei haben sich nicht mehr unterhalten seit diesem World Matchplay Viertelfinale. Es war wohl ein bisschen dicke Luft. Demi weiß nicht genau, er vermutet, dass Peter Wright sich ein bisschen geärgert hat darüber, dass er zu exzessiv sich gefreut hat. Und hat das dann halt so rausgehauen. Ich habe so ein bisschen vermutet, vielleicht war es so ein kleiner Art, so eine Art Hilfeschrei, um die Sache auch mal zu klären oder irgendwie. Deswegen war das dann auch so ein bisschen komisch, dass die zwei dann tatsächlich im Finale gegeneinander spielen. Aber während dem Finale, auch nach dem Finale, alles gut. Peter Wright hat nach wie vor gesagt, das ist ein Future World Champion und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich weiß nicht, was da jetzt genau war oder ob das jetzt geklärt ist, aber es war so ein bisschen ja komisch. Und dann gab es noch eine kleine Verzögerung tatsächlich nach dem Viertelfinale. Dimitri hat nach dem Viertelfinale ein Interview gegeben und sagte, er hat so ein bisschen Herzrasen gehabt. Ihm ging es nicht gut. Hat er tatsächlich im Interview auch gesagt. Und dann gab es diese Verzögerung, 15, 20 Minuten. Man hat dann einen Medizincheck gemacht bei Dimi. Laut Dan Dawson, der das dann auf Twitter aufgegriffen hat, war alles in Ordnung, aber man hat sie eben sicherheitshalber gemacht. Aber er sah auch nicht gut aus im Halbfinale dann gegen De Sousa. Er hat sich immer wieder an den Puls hier oben, ich weiß nicht, an den Hals gefasst und hat es dann aber auch gewonnen und war dann im Finale. Aber wie gesagt, so eine kleine Schrecksekunde war das natürlich auch als Zuschauer. Man will ja, dass da alle gesund bleiben, aber alles gut. Ich hoffe, dass er jetzt auch dran bleibt und morgen direkt zum Arzt geht. Zu Hause und das klärt so. Und hier klopft jemand bei mir ans Hotel, weil ich wahrscheinlich ein bisschen zu laut bin. Ich werde ein bisschen runterdrehen von der Lautstärke.
Schön leise reden.
Genau. Und das war so die Geschichte zu Peter Wright und Dimitri van den Berg.
Ja, ist bei Peter Wright das vielleicht auch eine Strategie, um so ein bisschen Spannung im Raum zu lassen, wohl wissen, dass er das souveräner handeln wird als Dimi, dem was vielleicht so ein bisschen mehr auf dem Herzen liegt dann auch, die Sache zu klären? Könnte das sein?
Ich glaube auch, ja. So sehe ich die Sache eigentlich auch. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch keinen Riesenfass aufmachen. Das wird alles geklärt sein, oder? Und wenn nicht, dann klären die zwei das jetzt, glaube ich, auch zu zweit.
Ja. Du und letzte Woche, wir hatten ja so ein bisschen überlegt, wer könnte der neue Ausrüster von Dimi van den Berg sein? Als es dann Target war, habe ich irgendwie gedacht, pass auf, das hat der Robby sowieso gewusst, auch wenn er es nicht verraten durfte, weil Gaga vielleicht schon mal irgendwie eine kleine Notiz rausgelassen hat. Aber er ist zu Target gegangen. Also der nächste Wechsel eines Unicorn-Spielers, der zu Target geht, das vielleicht nochmal so für den Hintergrund Unicorn, die über Jahrzehnte der dominierende Darts-Hersteller waren mit Taylor, mit Barney, mit all den Großen, mit Lewis, mit Wade und immer mehr gehen weg und immer mehr gehen zur Target. Und damit ist jetzt Dimitri auch wirklich der nächste Top-Spieler, auch jetzt junge Spieler, dem die Zukunft gehört, dem man zutraut, auch die großen WM-Titel zu holen und so weiter und so fort, ist damit also gewechselt. Ich bin aber nicht so ganz überzeugt von seinem Shirt. Ich finde das gar nicht. Ich dachte, lässt sich Target was Cooleres einfallen, wenn ich das mal so sagen darf. Ist ja eine Frage des Geschmacks, ich weiß. Aber gefällt dir das Outfit?
Ja, es ist so was anderes mal. Dieses Sandbraune oder dieses Beige da, das gefällt mir jetzt auch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch erwartet. Aber es ist eben dieses typische Target-Design. Was mir allerdings gefällt, sind die Darts. Die sind ja wirklich komplett anders als seine, die er bisher gespielt hat. Und ich muss ja auch gleich zugeben, es wurde ja gleich eine Limited Edition rausgehauen von den Darts. Und ich konnte nicht widerstehen. Ich habe gleich zugeschlagen.
Hast du sie schon zu Hause oder hast du sie schon gespielt oder hast du erst bestellt?
Die werden nicht gespielt. Das ist eine Limited Edition.
Okay.
Das ist auf 2500 begrenzt. Und ich kann ja auch schon mal sagen, ich habe ja jahrelang ist vielleicht übertrieben, aber sehr lange nach einer anderen Limited Edition gesucht von Phil Taylor, die World Matchplay Darts. Von denen gibt es nur 1000 Stück und da habe ich jetzt tatsächlich ein Set ergattert.
Okay.
Und zu Hause warten auf mich drei wunderschöne Pakete, die ich dann aufmache morgen. Und da freue ich mich schon extrem drauf.
Okay. Hast du eigentlich meine Limited Edition? Nee, ne?
Die hast du die nicht? Nicht.
Nee, das ist eine Katastrophe.
Die habe ich nicht. Die waren auch, glaube ich, dann weg, als ich sie haben wollte.
Die waren ja ziemlich schnell vergriffen. Schnell also.
Ja, das stimmt. Ja, habe ich irgendwie 4 Stunden nach Release habe ich dann versucht, mit Rabattcode die Dinger zu kriegen, aber war zu spät.
Rabattcode. Das deutet auf den Items irgendwie hin, wenn ich das richtig verstehe. Nein, das
Nee, aber ich glaube, ich werde sie mir auf jeden Fall noch besorgen. Ich hoffe, dass die Preise in der Zwischenzeit nicht allzu sehr gestiegen sind. Weil ich sag dir eins, dieser Darts-Markt mit seltenen Darts, der ist schon groß. Also da gibt es viele Abnehmer und ich will jetzt hier nicht über Preise reden oder so, aber sobald diese Limited Editions vergriffen sind, musst du ganz schön was hinlegen, wenn du die haben willst.
Ja. Ja, ich hoffe doch. Das ist ja der. Ja. Das ist ja der Grund. Ich habe auch eins schön zu Hause, nicht einmal gespielt, ne, unbenutzt, so muss man es ja machen, wurde mir gesagt. Und genauso habe ich das zumindest auch bei meiner Limited Edition getan. Du, lass uns ein bisschen über die German Darts Open quatschen. Wir hatten ein paar Deutsche mit dabei. Es hat zwei gleich erwischt mit Lukas Wenig und auch mit Gaga. Gaga geht mit einem 1-6 gegen Martin Lugmann raus, aber das scheint eine Granatenpartie gewesen zu sein, weil auch der Gaga irgendwie 107er Average spielt und damit rausgeht.
Ja. Der zweitbeste Average eines Deutschen, der jemals gespielt wurde bei der PDC Europe. Bei Gaga. Okay. Und sein Average von 107,35 ist bis zum Ende, also bis jetzt, auch der beste Average des Turniers geblieben. Also da siehst du auch mal, da ist er auch wieder in was reingerannt, wie üblich, was er nicht mehr kontrollieren konnte. Und Lugmann, ja, macht das aber auch brillant. Wirklich Weltklasse auf Doppel. Ich habe irgendwann mal so aus Spaß gesagt, also ich glaube, den Lugmann kannst du auch vorne in die erste Zuschauerreihe reinstellen, der trifft die Doppel trotzdem einfach. Da war gar nichts irgendwie zu holen, das war Wahnsinn. Und Gaga spielt eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, ist natürlich jetzt ein bisschen schade in Bezug auf die European Tour Order of Merit, weil er da jetzt noch ein bisschen zurückgefallen ist, Gaga. Aber ja, so ist das nun mal, das ist kein Zuckerschlecken mehr.
Ja, Lukas Wenig geht gegen den Schotten Alan Suter raus mit 3-6. Dragutin Horvat gewinnt nach längerer Zeit jetzt einmal ein Bühnenmatch, hat sich gegen den Kanadier Jeff Smith durchgesetzt. Wohlgemerkt, es ist ja ein BDO-WM-Finalist, um dann am zweiten Tag, am Samstag, gegen de Sousa zu verlieren mit 4-6. Aber auch dann nur ein 78er Average von ihm. Das Ergebnis klingt zu knapp. War das eine enge Kiste? Hat er Chancen gehabt, trotz dieses niedrigen Averages? Oder am Ende de Sousa
finde ich verdient weiter? Am Anfang hat er seine Chancen hat genutzt, die ihm de Sousa gegeben hat. Aber dann hat de Sousa irgendwie so den höheren Gang gefunden und hat es dann zu Ende gespielt einfach. Der ist nach oben gegangen und Dragutin ist einfach auf dem Niveau geblieben, was er von Anfang an gespielt hat und konnte nicht mehr mitgehen. Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem ein Erfolg für ihn, dass er da jetzt überhaupt mal die zweite Runde erreicht hat.
Ja, der beste Deutsche dann, ist Martin Schindler. Und wir haben uns letzte Woche auch vergessen, dem Martin und seiner Liebsten alles Gute zu wünschen, denn der Mann ist ja verheiratet. Der ist ja verheiratet und hat jetzt auch sein erstes Turnier als verheirateter Mann gespielt. Und er hat es gleich mal ins Achtelfinale geschafft. Also in den finalen Sonntag. Da ist er gegen Gerben Price rausgegangen mit 1-6. Ziemlich glatt. Mal wieder gegen Gerben Price. Wahnsinn, wie oft die beiden gegeneinander spielen zurzeit, ne?
Ja, vor allem irgendwie scheint Martin inzwischen der Lieblingsgegner von Gerben Price zu sein. Der brettert da Darts ins Board. Das ist wirklich unfassbar gut. Aber trotzdem eine gute Leistung. War ja auch wichtig für ihn, diesen Samstag zu gewinnen, weil er eben als Gesetzter nachgerückt ist und kriegt ja das Preisgeld nur gut geschrieben in der Pro Tour Order of Merit und in der Order of Merit, wenn er das Spiel gewinnt. Das war schon mal gut, 3.000 mehr. Er ist damit also so gut wie sicher bei der European Darts Championship dabei.
Ja, Ende seine Position. Oktober, 27. Genau. bis 30. Oktober. Das Ganze natürlich auf The Zone live, klar. Und Price, das war ja die Partie dann von heute Nachmittag. Also nochmal, wir nehmen hier am Sonntagabend ja auf, ne, während wir diese Folge wie immer am Game On Tag am Dienstag senden. Der Nachmittag scheint spektakulär gewesen zu sein, weil Ross Smith, weil Price, weil Humphreys alle so ein plus 105er Average raushauen, ne?
Ja, es war echt gut. Also von der Qualität her hat der Nachmittag extrem Spaß gemacht. Ich muss aber auch noch sagen, die Freitagabend-Session hat auch Spaß gemacht. Wir hatten diese drei Niederländer, die alle drei in Whitewash spielen.
Ja, Barney, das habe ich gelesen.
Lentjes und Van Treib spielen alle drei in Whitewash. Und zu den Niederländern muss man aber jetzt auch noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe mich jetzt diesmal wirklich zum allerersten Mal mit Philipp Wolf connected. Wer den noch nicht kennt, das ist ja dieser Riesenstatistik-Pro, der auch für Darts Oracle und so weiter arbeitet. Und weil dann der Sonntag ohne Niederländer stattgefunden hat, ohne einen einzigen Niederländer. Und ich habe ihn dann gefragt, wann es das letzte Mal gab. Das gab es tatsächlich vor 3 Jahren das letzte Mal. Und überhaupt in der ganzen Historie der PDC Europe Turniere nur 3 Mal überhaupt, also bei über 90 Turnieren, dass der Sonntag ohne niederländische Beteiligung war. Also das war was Besonderes, fand ich.
Lag auch daran, weil MVG abgesagt hatte. Wie viele Absagen gab es? 3, glaube ich, diesmal. Ne? 4 sogar.
4. Okay. 4. MVG, Michael Smith, Adrian Lewis und Darren Webster haben abgesagt.
Stimmt,
ja. Bei Lewis und Webster wusste ich es jetzt nicht genau. Smith und MVG wohl so ein bisschen wirklich dann noch eine Woche mit Verspätung den Jetlag gespürt und haben dann gesagt, sie ziehen zurück. Wieder sehr knapp. Man konnte das Feld nicht mehr auffüllen. Finde ich schade, wenn ich ehrlich bin. Man muss da, glaube ich, eine Regelung mal finden, eine andere.
Ja. Vor allem auch, weil ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hat MVG heute noch ein Familienfoto gepostet. Das müsste das Euro Disneyland gewesen sein. Oder ich vertue mich gerade komplett. Egal. Klar, der nimmt sich Zeit für die Familie. Der ist ja auch lange in Australien gewesen. Aber das Problem ist einfach, dass diese Spieler zu spät absagen und damit irgendwie auch das Turnier so ein bisschen kaputt machen. Und da müssen alle aufpassen. Da muss die PDC aufpassen, wie ich finde. Und da müssen sich auch jetzt zumindest bei der aktuellen Regelung die Topspieler ihrer Verantwortung auch bewusst sein.
Wir reden ja nicht nur über Topspieler. Es geht ja Pro Tour Order of Merit. Die ist ja richtig eng da. Diese Plätze, 24 bis 32, die sind extrem nah beieinander. Da geht es ja um die WM-Qualis jetzt. Wir haben nur noch 6 Players Championships und diese 2 PDC Europe Turniere, die in die Pro Tour noch reinzählen. Und da geht es teilweise um 250, 1500 oder 750 Pfund, wo dich dann zur WM bringen oder nicht. Deine Tourkarte, du hältst oder nicht. Wie zum Beispiel ein Steve Beaton, der jetzt wirklich drum kämpft, dass er diese Tourkarte hält und hat jetzt auch gekämpft wie ein Löwe am Wochenende.
Hat Espinel geschlagen.
Hat Espinel geschlagen, hat super gespielt, hat die Zeit nochmal ein bisschen zurückgedreht, war schön zu sehen. Aber wie gesagt, da ist das Problem. Weißt du, ich meine, für einen MVG oder Michael Smith 5.000 Pfund mehr oder weniger in der Order of Merit, das interessiert die ja nicht mehr. Aber da hinten, da geht es um 750 Pfund, 1.000 Pfund und die fehlen eben diesen Spielern hinten und deswegen finde ich diese Absagen schade. Jeder wird seinen Grund gehabt haben und das wird alles berechtigt sein, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber wie gesagt, da muss eben vielleicht seitens der PDC ein bisschen nachgebessert werden.
Ja,
mit On-Hold-Spielern, die halt einfach da sind an dem Wochenende.
Ja. Okay, vielleicht nochmal abschließend der Weg von Peter Wright. Er schlägt Barney, er schlägt Clayton, er schlägt Ross Smith, er schlägt Cullen, er schlägt im Finale Dimitri Vandenberg. Also man merkt auch von den Namen her, das war keine einfache Auslosung für ihn. Er, der ja noch vor kurzem sich die Gallensteine hat entfernen lassen, auf der Pro Tour schon unterwegs war, aber jetzt so sein European Tour Turnier gespielt hat und das also auch gewinnen konnte. Wie gesagt, sein zweiter Tour-Erfolg in diesem Jahr 2022, nachdem immer das zweite Players Championship Turnier im Februar für sich entschied. Also auch jetzt eine recht lange Durststrecke für Snakebite Peter Wright. Lass uns noch kurz über das Finale quatschen. Das Finale gewinnt Peter Wright mit 8-6 gegen Dimi. Es gibt die verrückte, wie ich finde, Situation, das sehen wir ganz, ganz selten im fünften Leg. Peter Wright hat den 10 Data in der Hand, er hat 50 Punkte Rest und geht einfach mit dem ersten Dart, obwohl Vandenberg im Finish-Bereich steht, geht er einfach auf Bullseye und trifft.
Ja. Also, ja, das war auch so eine Situation, wo ich dachte, vielleicht ist da wirklich noch ein bisschen dicke Luft und er will ihm so ein bisschen was mitgeben, aber Peter Wright ist ja auch ein Meister der mentalen Taktiken und vielleicht war das einfach in dem Moment, hat er sich gut gefühlt. Was ich noch viel, viel interessanter fand in diesem Wochenende.
Ja, aber ganz kurz noch, weil ich auch, ich habe ja The Zone geguckt natürlich, Flo sagt, und das finde ich einen ganz coolen Gedanken, weil du es auch gerade ansprichst, so der Meister des mentalen Bereiches, das ist dann echt auch so ein Versuch, mit dem er in den Kopf von Dimi rein will. Also da geht es nicht irgendwie, dass das strategisch aus seiner Sicht clever ist. Da geht es wirklich nur um diesen mentalen Aspekt, ihm jetzt einmal ganz kurz wehtun oder einen Moment erzeugen, von dem er weiß, dass Dimi darüber ein bisschen nachdenken wird. Und das gelingt ihm dann auch noch. Ne? Holt sich die 3-2 Führung. Genau, was du wolltest jetzt gerade noch was ergänzen.
Aber Dimi antwortet ja direkt mit dem 12-Data seinerseits. Also auch wieder 4 Aufnahmen. Und ich habe auch gedacht, irgendwann hat Dimi auch die Chance, selber aufs Bull zu gehen und macht's nicht. Und so weiter. Nee, was ich noch sagen wollte, ergänzen wollte zu Peter Wright. Warte mal. So, jetzt ist mir was hingefallen.
Du bist in Bewegung. Ich sehe mein Bild hier auf meinem Handy. Es wackelt. Es ist viel Aktion. Was machst du denn die ganze Zeit? Wo willst du denn hin? Bleib doch sitzen. Ist doch alles gut.
Ja, ich habe das Problem, dass hier mein Zimmernachbar im Hotel, die Wände scheinen sehr dünn zu sein, schon ganz schön geklopft hat. Wahrscheinlich war ich einfach zu laut. Deswegen wollte ich jetzt hier, ziehe ich immer hier ein bisschen um und schon das Ganze, das Verhältnis. Okay. Nee, was ich sagen wollte, Peter Wright vermeidet das ganze Wochenende Doppel 16 und Doppel 8 zu spielen. Also das war wirklich auffällig und geht die ganze Zeit auf Doppel 20, Doppel 18, überall hin. Nur wenn er wirklich, wenn es nicht anders geht, spielt er die Doppel 16. Ja. Und das ist irgendwie komisch gewesen. Und wenn er das einen Tag macht, dann verstehe ich ja das, weißt du, wie ich meine. Aber wenn er das wirklich 3 Sessions durchzieht irgendwie, dann wird's komisch.
Wobei, wenn ich das richtig erinnere, gibt es immer wieder diese Phasen bei Peter Wright. Also er gewinnt die erste WM ja auf der Doppel-10, weil das nämlich eine Weltmeisterschaft ist, bei der er sehr, sehr konstant und konsequent versucht, über die Doppel-20, Doppel-10 zu checken. Wir kennen auch die Phasen von ihm, wo er sehr konsequent versucht, Doppel-16, Doppel-8 zu spielen. Er hat offenbar immer wieder dann mal so Momente, wo er dann überzeugt ist, dass das eine Doppel wohl besser funktioniert als das andere. Das ist also, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich bei ihm.
Ja, es ist ungewöhnlich, aber es ist eben diesmal aufgefallen, dass er auch von den Rechenwegen, wie er dann runtergespielt hat und so weiter, welche Zahlen er sich dann in diesen Finishwegen gelassen hat, dass die auch dann wirklich so geplant waren, dass er nicht auf der Doppel 16 eben rauskommt. Das war eben das Auffällige. Also, dass man das wirklich aktiv gemerkt hat, ähnlich wie bei James Wade oder Michael Smith, dass man da diese Doppel 16 und Doppel 8 vermeiden will. Ein paar Lecks hat er dann auch sofort gecheckt über Doppel 16, hat eigentlich alles funktioniert. Wie gesagt, bei Peter Wright kann auch sein, dass er vorher mit dem luftfeuchte Messgerät in der Halle war und gesagt hat, hier in der Halle bei der Luftfeuchtigkeit funktioniert Doppel 16 einfach nicht bei mir.
Ja. Das kann ja auch sein. Bevor wir auf den Verlauf nochmal kommen, oder lass uns das direkt ansprechen, ich glaube, dass das 9. Leck in diesem Finale das matchentscheidende Leck ist. Wenn Demi das 6-3 klar macht, ist er, glaube ich, durch. Er kann, glaube ich, 92 Punkte nicht checken. Ne? 92 sind zu viel und er kriegt dann doch noch das Break und damit kommt Peter rein und gewinnt am Ende die Partie. Peter spielt neue Darts. Ich habe sie nicht sofort erkennen können.
Ja, die hat er schon mal gespielt, sehr spitz zulaufend. Ja. Hatte er irgendwie anscheinend das Problem am ersten Tag, dass sein Koffer nicht gekommen ist und er hatte nur dieses eine Set irgendwie, aber hat es dann tatsächlich 3 Tage durchgespielt. Er hat gut damit gespielt. Also es hat gut zu seinem Wurfstil gepasst, die Darts haben gut gesteckt. Der Winkel war optimal für ihn eigentlich, er war gut in Form, aber Peter Wright weiß ja nie, das kann jetzt nächste Woche bei den World Series of Darts Finals wieder ein komplett anderer Dart sein. Also wie gesagt, also ich glaube, langsam ist es auch irgendwie schwierig, sich über Darts und Peter Wright zu unterhalten, aber übers Material, weil das wird nie jemand verstehen. Nie.
Ja. Aber ich glaube, die Peter Wrights-Fans wollen immer wissen, so mit welchen Darts hat er gespielt oder hat er wieder ein neues Material in den Händen gehabt. Das waren auf jeden Fall Darts, die er nicht oft gespielt hat. Ne? Er hat ja so 3-4 Sets, die man kennt, in denen er gerne wechselt, womit er auch schon große Titel gewonnen hat. Diese haben nicht mit dazu gezählt. Also er schafft das 4-5, er dreht das Match. Am Ende holt er sich damit auch den Titel. Wie gesagt, gewinnt das Finale damit 8-6 gegen seinen Buddy Demi Vandenberg. Hast du noch was zu ergänzen zu den German Darts Open, das Turnier in Jena?
Fans? Eigentlich nicht. Stimmung, was
Hütte war voll.
Die Fans waren, Atmosphäre war gut. Waren super. Ja, sie war nicht ganz voll, die Hütte. War jetzt okay. Keine Ahnung. Also ich glaube, auch am Finaltag war nicht ganz so voll. Es waren natürlich wieder andere Gesänge. Wir waren ja in Thüringen. Da ist eben auch die Bevölkerung ein bisschen anders. Auch die Darts-Fans sind anders. War irgendwie cool. Viele, viele Junge dabei. Also sehr viele junge Zuschauer ist mir aufgefallen. Fand ich irgendwie cool. Dann so vielleicht als, ja klar, dem Moment geschuldet. Alle haben 3 Tage lang mit schwarzem Trauerflor gespielt am Shirt. Wird natürlich jeder wissen, die Queen ist tatsächlich gestorben.
Robby, also, lass mich ganz kurz unterbrechen, denn wir kommen sofort zum Paulke der Woche.
Na sowieso. Nee, aber wie gesagt, das ist mir aufgefallen. Und ansonsten, die Fans waren auch, wenn die Deutschen gespielt haben, super fair. Hat Gervin Price auch nochmal erwähnt, der irgendwie in Rekordgeschwindigkeit nach seinem Matchverlust plötzlich in der Regionalbahn in Jena saß und direkt gepostet hat, dass er wieder auf dem Weg nach Hause ist. Also wie er das geschafft hat, weiß ich nicht, aber das ist ein Reisewunder.
So, jetzt hast du meinen Wink gar nicht verstanden. Ich wollte schon sofort den Paulke der Woche reinhauen, aber das mache ich
dann
jetzt.
Rein.
Jetzt hau ich ihn rein.
Ja.
Der Paulke der Woche.
So, der Paulke der Woche. Und er geht natürlich an die Queen. An Queen Elizabeth II., die, wie wir alle wissen, im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Es ist irgendwie so eine der wenigen Konstanten damit auch verloren gegangen. Und es heißt jetzt nicht mehr God save the Queen, sondern God save the King in der Nationalhymne der Briten. Und Charles wird jetzt tatsächlich im jugendlichen Alter von 73 Jahren König. Der hat ja ein paar Jährchen warten müssen. Er ist immer noch jünger als ein Donald Trump damit, der womöglich ja irgendwann in Zukunft auch nochmal Präsident der Vereinigten Staaten werden könnte. Charles mit 73 Jahren, einer, den ich immer als sehr blass empfunden habe. Ich muss vielleicht eines mal vorneweg sagen. Ich bin kein großer Freund der Monarchie. Ich habe auch das nie mit einem großen Interesse verfolgt, was im Königshaus so los ist. Und trotzdem, die Queen war mir immer sympathisch. Die war mir sympathisch, nicht nur wegen ihres Fables, Gin Tonic regelmäßig zu trinken. Das hat sie, glaube ich, jeden Tag gemacht. So einen kleinen Gin Tonic hat sie genommen. Mag ich auch gern Gin Tonic. Sondern sie war eine unheimlich disziplinierte Frau und hat vor allem wahnsinnig viele Menschen bewegt. Also das war unglaublich, wie die Briten die Queen geliebt haben und verehrt haben. Und das war irgendwie wirklich bemerkenswert zu sehen. Charles, wie gesagt, hat auf mich immer eine blasse Figur abgegeben. Gerade auch dann mit seiner ersten Frau, mit Diana, die ja so im Fokus stand. Und da fand ich ihn irgendwie nie so, als wenn man gedacht hätte, Mensch, es wird eine gute Zeit werden, wenn er König wird. Das hat sich, glaube ich, jetzt tatsächlich geändert. Er hat auch eine gute erste Rede gehalten und er ist jetzt vielleicht auch mit 73 so weit, um das Ganze anzugehen. Jetzt wird er erstmal noch nach Kanada reisen und Neuseeland und in die Commonwealth starten. Das macht man sich auch nicht so immer so bewusst. Ne? Das ist das Landesoberhaupt all dieser Länder. Ne? Mal sehen, ob das auch in Zukunft so sein wird. Aber ich habe gedacht, gerade auch, weil wir in Sachen Darts, und ich habe viele Posts auch der englischen Spieler gelesen, die mitgetrauert haben und die ihre Anteilnahme gezeigt haben und gepostet haben. Das spielt natürlich in einem Sport, der sehr von den Briten geprägt ist, auch eine wichtige Rolle. Und damit also geht der Paulke der Woche an die Queen.
Ja, ich glaube, das hat sie auch verdient, dass wir sie so würdigen. Aber ich muss aber eins dazu sagen, zwei Sachen, wenn ich mal kurz meine Meinung da reinwerfen darf. Charles, ja, ist blass, ist für uns ein ganz komischer Mensch wahrscheinlich, aber mal ganz ehrlich, wir urteilen so lockerflockig drüber. Ich meine, du setzt dich ins Flugzeug, fliegst nach Ibiza, machst dir einen schönen Urlaub, gehst da in eine Strandbar, in den Supermarkt einkaufen, das sind alles Dinge, die konnte Charles niemals in seinem ganzen Leben so machen, wie wir zwei es machen können. Das war ein durchgeplanter Tag seit seiner Geburt eigentlich. Und ganz ehrlich, wie willst du denn da in Anführungsstrichen normal werden oder irgendwie nahbar für die Menschen oder genauso die Queen, die hat ihr Leben diesem Amt gewidmet. Bis zum Schluss, zwei Tage vor ihrem Tod, hat sie noch die neue Premierministerin empfangen und mit ihr geredet. Weißt du, ich meine, das war einfach ihr Pflichtbewusstsein. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass sie da schon gespürt hat, es geht dem Ende zu. Viele Menschen spüren das einfach, wenn es dann zu Ende ist. Und das nächste ist Monarchie. Ja, ich muss sagen, ich bin vielleicht kein Fan der Monarchie, aber ich mag diese moderne Monarchie. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die meisten Länder, wie jetzt Spanien, Holland, Großbritannien dann entschieden haben, wir werden eine parlamentarische Demokratie und diese Tradition der Monarchie erhalten wir uns aber aufrecht. Ab dem Zeitpunkt, finde ich, ist die Monarchie eine schöne Sache, ein bisschen Tradition, ein bisschen Geschichte einfach erhalten. Mir ist schon klar, in der Vergangenheit, das waren dunkle Zeiten, auch in Europa und weltweit und so weiter, aber von der modernen Monarchie bin ich schon so ein bisschen Fan und gucke da gern zu. Ich bin jetzt auch keiner, der die Klatschblätter liest, aber ich mag diesen Pomp und diesen, ich mag auch dieses die Queen und ihr Mann. Ich weiß nicht, heute werfen viele Leute ihre Beziehungen relativ schnell weg. Viele Ehen, was weiß ich, gehen in die Brüche und so weiter, aber die zwei waren sich immer dessen bewusst, dass sie nicht nur ihre Ehe und ihr Leben da leben, sondern dass sie natürlich auch irgendwo für eine ganze Nation stehen und deswegen bewundere ich das so ein bisschen und deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, dass es viele Menschen traurig gemacht hat, dass die Queen jetzt tatsächlich nach 70 Jahren im Amt von uns gegangen ist.
Ja. Trotzdem, Robby, ich finde jetzt auch dieses Prozedere, wie jetzt dann König Charles oder Prinz Charles zum König ausgerufen wurde, das ist auch ein bisschen Satire, wenn du das siehst. Das erinnert mich so ein bisschen an den Kölner Karneval mit all den Uniformen, die sie tragen und mit all dem. Ich finde, es passt nicht mehr in die Zeit.
Nein, aber
ich verstehe, doch mal, ich verstehe Tradition und das ist mir schon klar. Und ich finde es trotzdem, das passt nicht mehr in das Jahr 2022.
Nee, das passt auch nicht. Aber trotzdem finde ich, man sollte auch immer sich dessen bewusst sein. Das ist ja nicht nur für uns so, diese Uniformen und diese Zeremonien. In den vergangenen Hunderten von Jahren sind viele Menschen, viele junge Männer und Frauen in den Krieg gezogen und sind für diese Sache auch gestorben, weiß ich meine. Und auch wenn man die Monarchie und die Geschichte nicht mag, trotzdem muss man ja irgendwo so ein bisschen das respektieren, dass da einfach, wenn es heute eine gute Demokratie ist zum Beispiel in Großbritannien. Und wenn sich die Leute heute sagen, wir sind zufrieden mit dem, wie es heute ist, dann gehört alles, was davor war, irgendwie doch auch dazu, oder? Der Verlauf. Ja, wie gesagt, da können wir jetzt auch ewig, glaube ich, drüber diskutieren. Ich verstehe deinen Standpunkt völlig. Also ich hätte auch keinen Bock, keine Ahnung, dass jetzt irgendwie ein Mensch über uns alle bestimmt. Also das geht einfach nicht mehr. Das ist völlig aus der Zeit gefallen. Ja. Aber wie gesagt, ein bisschen Tradition ist manchmal schön.
Ja, und vielleicht noch so hinten angehängt. Charles wird ein Privatvermögen von um die 500 Millionen Pfund erben. Mhm. Finde ich auch nicht ganz schlecht.
Ja, aber was macht er damit?
Ja, gut, das sind ja auch viele, Häuser und Schlösser und alles.
Ja, aber ich meine, er kann sich kein Bugatti Veyron kaufen und damit nach Deutschland kommen und mit 300 über die Autobahn fahren. Das kann er eben nicht.
Zum Glück.
Ja, zum Glück mit 73 wird es natürlich ein bisschen schwierig. Und wenn ich auch noch mal ganz kurz sagen will, weil du sagst, Donald Trump könnte noch mal Präsident der USA werden, glaube ich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich wird der Name den wenigsten bekannt sein. Aber ich wenn ich jetzt auch noch mal als Darts-Experte noch mal voraussagen darf, ich glaube, der nächste Präsident der USA wird Ron DeSantis heißen.
Okay.
Im Moment Gouverneur von Florida.
Okay, jetzt hat Donald natürlich auch jetzt echt ein paar Problemchen mit all den Dingen, die er da gemacht hat. Aber also vor ein, zwei Monaten haben viele gesagt und halten es für realistisch, dass dieser Typ tatsächlich nochmal Präsident der Vereinigten Staaten wird. Aber egal, ich möchte nicht über Donald Trump reden. Sag mal, wenn du im Urlaub bist, ne, wie sieht eigentlich so dein perfekter Tag aus? Das hat sich jetzt geändert, Tag, weil du halt jetzt kleine Kinder hast. Ne? Das,
ja. Mal angenommen, ich könnte mir diesen perfekten Tag aussuchen.
Ja.
Dann wäre ein perfekter Urlaub natürlich, glaube ich, trotz allem, auch wenn das manchmal ein bisschen schwierig ist, in Kroatien, in der Nähe von meiner Familie, die ich ja also selten sehe, die ich aber total mag, wahrscheinlich deswegen, weil man sich eben selten sieht, mag man sich so. ausschlafen ist schon mal das Erste. Wobei ich merke, langsam mit 42, es ist gar nicht mehr so einfach auszuschlafen. Ich will, aber es geht nicht mehr.
Mein Körper sagt aufstehen. Was heißt denn ausschlafen? Dann, wie lange hast du dann gepennt?
In welchem Alter? Also mit 14 konnte ich auch bis 13 Uhr mittags pennen. Also das war überhaupt kein Problem. Und später dann auch noch lange, weil ich auch in der Gastronomie gearbeitet habe und so weiter. Das war kein Problem. Aber ausschlafen, so allgemein wäre so ein perfekter Tag. Dann morgens schön ein Käffchen. Am liebsten noch, wenn zufällig meine Mutter auch noch ihren Urlaub dort verbringt, wo ich bin, dass sie auch noch schön Frühstück machen kann für alle und so weiter. Dann wirklich einfach ins Auto sitzen, nochmal ein Käffchen irgendwo trinken gehen, im Café, diese Gespräche lauschen in einem anderen Land und von Menschen, die ein ganz anderes Leben führen als ich und dann einfach da sitzen und die so unterhalten sich über Sport, über Politik, über Glauben, über alles Mögliche, finde ich total cool. Also wirklich ein Entspannter. Also ich bin keiner, der jetzt Paragliding machen muss und irgendwelche Kulturdenkmäler besuchen oder sonst irgendwas. Ich bin auch eher der Poolschwimmer als der Strand. Oder der Meerschwimmer, muss ich ehrlich zugeben. Also ich bin lieber am Pool wie am Strand. Und es wäre so einfach, keine Ahnung, ich bin eh so ein Angsthase vor vielen Sachen, weißt du, ich meine. Und dann denke ich mir, da im Meer, da schwimmt alles Mögliche rum an Tieren und so weiter. Im Pool, da sehe ich genau, was im Wasser ist und so weiter. Ich habe ja, wie gesagt, ich bin ein kleiner Angsthase und irgendwann hat sich das so entwickelt, leider. Deswegen, ja, eher Pool. Und dann natürlich standesgemäß mit Sonnenbrille.
Natürlich. Wenn ich die Wahl habe zwischen Pool und Meer, immer.
Ja.
Ich finde Strand geil, ich mag den Sand und ich finde es auch geil, wenn der Sand so am Körper noch klebt. Weißt du, wenn du abends noch dann dich auf dem Heimweg begibst und das Handtuch einrollst, liebe ich. Und kann das gut verstehen, was du sagst, irgendwie Käffchen trinken, im Café sitzen, Gespräche führen, die ich so im Alltag eigentlich nicht führe, ne, zu denen es irgendwie nicht kommt, weil man gar nicht die Zeit so hat. Für mich ist halt Sport wichtig. Also ich schlafe auch nicht so lange, ich bin nie ein Langschläfer gewesen. Ich stehe um 7:30 auf, 7:30 stehe ich auf und dann mache ich erstmal 1,5 Stunden Sport. Und dann frühstücken und dann ab in die Sonne.
Ja. Ach, und weißt du was, wirklich, so mit den Jahren habe ich das auch gemerkt, zu einem perfekten Urlaub gehört für mich auch noch, ist irgendwie ganz, ganz wichtig inzwischen, habe ich auch erst mit den Jahren zu schätzen gelernt, meine Frau, die gehört wirklich zu einem perfekten Urlaub dazu, wenn die dabei ist. Schön. Irgendwie jetzt auch mit dem Alter, also ich verbringe, je länger wir zusammen sind, und das sind jetzt schon ja 21 Jahre, desto mehr schätze ich die Zeit, die wir miteinander haben, komischerweise.
Das ist schön.
Ja.
Sie hört ja den Podcast normalerweise nicht. Ich bitte dich jetzt darum, dass du sie mal ganz kurz antippst und sagst, hör mal rein.
Ach, das ist jetzt für sie jetzt auch nicht wichtig, dass ich ständig sage, wie sehr ich sie liebe oder sonst irgendwas. Für sie, sie ist auch eher so ein Mensch, sie will Taten irgendwie auch sehen und was weiß ich. Und für sie ist dann, keine Ahnung, wichtig, dass ich mir Zeit für sie nehme und jetzt auch für die Kinder. Und wenn ich mir für die Kinder Zeit nehme, dann hat sie natürlich mehr Zeit und so weiter. Nee, aber wie gesagt, das musste ich auch erst lernen und zu schätzen lernen. In jungen Jahren wusste ich das gar nicht. Aber je älter du wirst, desto mehr lernst du wirklich die Menschen schätzen, die fest an deiner Seite sind. Weil wir haben ja jetzt über Tod geredet, wie Menschen halt von uns gehen. Und je älter man wird, desto mehr macht man sich auch Gedanken drüber. Und deswegen will man auch dann auch irgendwie, ja, diese Menschen dann auch bis zum Schluss bei sich haben. Die einen so gut kennen, dass es manchmal echt erschreckend ist. Kennst du das? Wenn du siehst was an, ja, und jemand, den du gut kennst, denkt in dem Moment genau an das Gleiche wie du. Also genau ans Gleiche. Und du weißt es. Und du brauchst gar nicht miteinander reden. Und es läuft einfach. Und kann aber auch manchmal ein bisschen negativ sein.
Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich kenne das und ich weiß gar nicht, ob ich das dann in diesen Momenten so wahnsinnig gut finde. Aber ich verstehe natürlich, dass so etwas verbindet. Also das, aber ja.
Ja. Ja. Ach ja, ach, das Leben ist manchmal schön. Auch wenn heute auch, ja, mir ist heute aufgefallen, wir nehmen quasi am 11. September auf. Auch das, total stranges Datum irgendwie. Ja. Der Tag, der die Welt so ein bisschen verändert hat.
Ja. Der Und, Tag, an dem jeder auch noch weiß,
wo er war. Was er getan hat.
Ja.
Ich hab lang geschlafen an dem Tag und als ich aufwachte, kamen diese Nachrichten, also 6 Stunden später natürlich in New Yorker Zeit und bin dann auch nicht mehr, also ich hatte den Fernseher im Schlafzimmer damals noch und bin dann auch, glaube ich, stundenlang nicht mehr aufgestanden. Es gab nicht diese Informationen übers Internet damals, so wie heute und war dann nur bei RTL aktuell, bei Peter Klöppel am Lauschen. Was hast du gemacht?
Ich war damals in der Redaktion. Bei DSF.
Ah.
Und und hab einen Redaktionstag gehabt und weiß auch noch, dass natürlich wir alle dann irgendwann nur noch vor der Glotze hingen und nicht glauben konnten, was da passiert war.
Ja. Das war schon.
Es ist verrückt, ne? Es gibt echt so das Gleiche ist, weißt du, wo du warst, als Lady Di gestorben ist?
Bei der Arbeit, glaube ich, in der Ausbildung. Ich bin ja eigentlich Bauzeichner. Ich glaube, da war bei der Arbeit, wenn ich mich noch richtig erinnere.
Da war ich zum Beispiel in New York. Also das.
Ja.
Ja, damals bei den US Open. Aber ich wollte damit nur sagen, es ist witzig, dass es zu so einigen Tagen, besonderen Tagen, und dazu zählen ja teilweise auch große Sportmomente. Ne? Also ich weiß zum Beispiel noch, weil ich ja, ihr wisst ja meine Tennis-Vergangenheit. Ich weiß noch, wo ich das erste Wimbledon-Finale von Boris Becker gesehen habe, 1985. Da waren wir in Frankreich auf dem Campingplatz und ich hab diesen Raum, in dem wir das Finale gesehen haben von Bum Bum Boris, das habe ich noch genau vor Augen. Wir haben auf solchen Plastikstühlen da gesessen mit einigen Deutschen zusammen und haben uns das Finale angeguckt und sind durchgedreht.
Oh. Ja, das war auch ein großer Sporttag für Deutschland, fand ich.
Oh ja, oh ja.
Ich finde, das kann man, darüber rede ich oft in Interviews, wenn es so kurz vor der WM ist, dann wollen ja viele Zeitungen was über Darts erfahren, weil es natürlich so ein kleiner Hype ist und jeder will was machen. Und dann kommt ja immer diese Frage, wie ist der Status von Darts in Deutschland? Nenne ich immer dieses Beispiel Boris Becker, der ja dafür gesorgt hat, dass plötzlich die Tennisplätze aus dem Boden gesprießt sind wie Pilze und das ein kompletter Hype war. Und ich versuchte das immer so ein bisschen auf Darts umzumünzen. Wenn wir einen Darts-Weltmeister kriegen, einen deutschen Darts-Weltmeister, dann sky is the limit, sage ich nur.
Ja,
dann geht das komplett durch die Decke. Ja. Ich glaube, da reicht sogar ein Halbfinale im Moment. So groß wäre dann der Hype.
Der Hype wäre groß.
Bei der WM.
Das glaube ich auch. Das, ja. Aber es braucht jetzt auch genau so einen ganz großen Erfolg, so einen ganz, ganz großen Erfolg, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Wir sind ja schon auf einem ziemlich hohen Niveau, ne, insgesamt, was ja das Thema Darts betrifft. Aber dieser Schritt, der muss es dann auch sein. Und ja, von dem sind wir ja noch einen Tick entfernt.
Ja, aber es ist schon krass, wie was für ein Hype Darts auch ist, ohne diesen ganz, ganz großen Star. Und ich merke auch immer mehr, gerade weil so ein bisschen natürlich jetzt die Kritik mit den Jahren immer lauter wird, wenn Deutsche mal schlecht spielen, verlieren oder wie auch immer oder nicht die Leistung abrufen, die man erwartet. Unsere Latte hat sich ganz schön nach oben, also die Messlatte hat sich ganz schön nach oben verschoben. Also wir sind sehr verwöhnt. Wir hatten jetzt zwei Deutsche beim World Matchplay dabei, mit Gaga und Shindy. Das wäre ja vor 10, 12 Jahren, wäre das gar kein Thema gewesen, was ich meine, da
absolut ganz weit davon gewesen entfernt. Absolut, absolut. Ja. Aber das heißt natürlich auch, dass Erwartungen steigen, dass wenn so ein Erfolg dann da ist, kriegst du diese Nebengeräusche natürlich auch alle mit, dann ist Alarm, ne? Bekommen wir dann mit, wenn bei der WM Gaga Peter Wright bezwingt, wenn Flo Hempel Dimitri Vandenberg schlägt und so, ne? Dann erlebst du, was passieren wird, wenn der große Erfolg kommen könnte.
Wenn diese drei nächsten Schritte dann kommen. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass sich das immer weiterentwickeln wird. Vielleicht nicht der ganz große Weltmeister jetzt die nächsten Jahre rausspringt, aber ich sage immer wieder, 10 bis 15 Jahre, ganz ehrlich, ich glaube, dass wir eine zweistellige Zahl von deutschen Startern bei der WM haben könnten. Ähnlich wie die Niederlande, wenn wir diese Lücke ein bisschen schließen. Und wie gesagt, gerade die Niederländer, das ist Wahnsinn, was die da an Qualität haben und wie viele danach kommen auch. Ja. Auch dieser Danny van Treib jetzt am Wochenende hat mir super gefallen. Gerd Nentjes, von dem Vincent van der Voort sagt, das wird ein Top-8-Spieler.
Aber das sagen sie von ihm schon wahnsinnig lange und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der mit den Erwartungen noch ganz schön zu kämpfen hat. Also ne, bei dem hat man schon vor einigen Jahren gesagt, pass auf, das ist der Nächste, der da richtig durchgeht bei den Niederländern.
Aber der braucht erstmal einen neuen Spitznamen.
Und ich glaube wirklich, dass die Development Tour gerade auch für den deutschen Markt ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, dass Spieler sich international messen und dass sie herangeführt werden an diese PDC. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element in der Struktur der PDC geworden.
Ja, aber ich glaube, gerade wenn du Development Tour sagst, da ist auch eine kleine Diskussion so ein bisschen gewesen, da muss jetzt aber auch der nächste Schritt kommen. Und da finde ich einen guten Vorstoß, dass jetzt ein paar Leute sagen, junge Spieler unter 26 mit Tourcard sollten da nicht mehr mitspielen. Finde ich gut. Somit lässt du diesen Nachwuchs noch mehr Raum. Weißt du, wie ich meine? Ja. Noch mehr Raum, weil wir sehen es jetzt ja aktuell, Josh Rock dominiert das ganze Ding. Also das ist ja, das ist eine eigene Welt. Der hat da irgendwie 26 Lecks hintereinander gewonnen beim letzten Wochenende. Weiß ich meine, das ist schon ein Schritt zu weit für alle anderen. Deswegen sage ich auch, diese Tourcard-Inhaber unter 26, komm, nimm die raus aus der Development-Tour. Ich weiß, die wollen da auch mitspielen und brauchen vielleicht noch diese Zeit, aber die haben ja schon die Tourcard, weißt du, ich meine, die sind schon diesen nächsten Schritt gegangen, diesen Riesenschritt. Diese Tourcard zu gewinnen ist ja schon unfassbar schwer. Deswegen nimm die raus und lass diesen anderen Spielern noch mehr Raum, sich zu entfalten. Ja. Fände ich gut.
Hast du die Meldung von heute mitbekommen, diese Modus Super Series, die da kommen soll, für alle Spieler, die keine Tourcard besitzen bei der PDC? Also das betrifft tatsächlich auch ehemalige Stars. Also da sind auch Namen wie Kevin Painter, wie Robert Thornton mit dabei, aber auch eine Fallon Sherrock, die diese Online-Liga ja auch immer schon gespielt haben. Und die haben jetzt wohl ein Preisgeld von 1 Million Pfund im Pott. Und das heißt, dass das echt eine Serie wird, die kontinuierlich und regelmäßig stattfinden wird.
Könnte, ja. Wobei ich das natürlich auch mit einem anderen Auge sehe, hauptsächlich die Finanzierung läuft ja über diese Wettfirmen hauptsächlich. Also da wird viel Geld reingespült. Und ich die Gesetzeslage ist mir jetzt noch nicht ganz klar, aber ich glaube, diese Werbung für Wettfirmen und allgemein dieses Wetten, das wird irgendwann mal verschwinden demnächst. Und ich hoffe, dass man dann nicht irgendwas zu Großes aufzieht, was dann plötzlich weg ist, weil die Finanzierungsgrundlage dann wegbricht. Und Wetten, Sportwetten und so weiter, da könnt ihr mich jetzt, für kleinlich halten, aber ich finde das kein gutes Business. Kein gutes Business, überhaupt nicht. Zerstört Leben. Und deswegen, wie gesagt, ich fände es gut, wenn es diese Series geben würde, aber andererseits, hast du nicht manchmal das Gefühl, dass es langsam ein bisschen zu überladen ist alles?
Ach, das weiß ich gar nicht. Ich glaube jetzt gerade für den Bereich, mal weg von der PDC, und um den geht's ja, ne? Wird da halt was aufgebaut, Strukturen, die jetzt auch mit dem Zusammenbruch der BDO, glaube ich, erst möglich waren und die jetzt entstanden sind und entstehen gerade, ne? Die WDF auf der einen Seite, aber auch andere Wege, die möglich sind.
Aber warum nicht einfach die Challenge-Tour ausbauen? Weißt du, ich meine, wir haben ja auch diese Tour für Nicht-Tourcard-Holder. Weißt du, ich meine, bau die doch aus. Dann gibt es eben diese zwei Livestream-Boards bei der Challenge-Tour noch zusätzlich. Oder das Preisgeld geht da hoch oder wie auch immer. Wir haben doch schon die Struktur da. Warum muss jetzt nochmal ein Ding mit dazu reinkommen?
Hatte die PDC nichts mit zu tun? Ja, das mag sein, aber hatte die PDC nichts mit zu tun? Und das ist ja Modus, das ist ja die Agentur,
ja, schon, aber die unter anderem. Aber die PDC könnte ja sagen, nee, ihr braucht es. Ja, aber die PDC könnte ja sagen, nee, ihr braucht es nicht, wir werden die Challenge-Tour ausbauen. Wir wollen nicht nochmal ein Format, das quasi für noch mehr Daten, für noch mehr Verwirrung sorgt. Und also nochmal irgendeine Order of Merit kann ich nicht mehr, also ich schaff's nicht mehr. Es sind zu viele langsam. Wenn jetzt noch die Modus Super Series Order of Merit kommt, dann bin ich raus.
Ja, verstehe, was du meinst. Ja.
Deswegen, klar. Also wie gesagt.
Aber da spielt die liebe Marie natürlich auch eine Rolle. Ne? Dass auch Modus mit diesem Marie die Kohle, dass die einfach auch eine eigene Liga ins Leben rufen wollen und damit auch Geld verdienen wollen. Ist ja logisch.
Ja, ja, alle wollen den Darts Train reiten.
Genau. Ja, klar. Ja. Ganz genau.
So,
Bobby, es ist 10 vor 1.
10 vor 1, ja. Sind wir schon wieder soweit?
Ich finde ja.
Ich finde auch.
Ich finde ja.
Also ich wäre so, ich könnte schon wieder.
Du meinst, wir kommen an unserer Rubrik nicht vorbei, ne?
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Okay, dann ab. Ja.
Auch wenn ich heute bei meiner Geschichte komplett im Vordergrund stehe. Komplett. Es geht schon nur um mich, umsonst niemanden. Nur um mich. Ich werde niemanden hypen, ich werde niemanden Komplimente machen. Ich werde nur mich selber mal wieder zerstören.
Okay, komm, ab den kleinen Opener.
Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden.
Dann leg los. Jetzt möchte ich die Geschichte auch hören.
Direkt ich. Es ist wirklich nur so ein kleiner Fauxpas, der mir passiert ist. Ich weiß nicht, ob du es wusstest oder ob es irgendjemand von den DAZN oder Sport1-Zuschauern jemals gehört hat. Ich betreibe ja so einen kleinen YouTube-Kanal. Robstar 180. Ja, da mache ich ja verschiedenste Darts-Videos, Livestreams, alles Mögliche. Und ich habe auch viel während der Corona-Pandemie-Zeit online gespielt. Also dieses klassische Ding mit Kamera läuft und wir tippen unsere Scores ein und sitzt zum Beispiel Lou Wenig in Kitzingen in Bayern und ich in Freudenstadt in meinem Keller, in meinem Büro, und wir spielen tatsächlich irgendeine Online-Liga oder so und so weiter, Best of 11, und die Kamera läuft, ich sehe es auf dem Bildschirm und denke, komm, ich nehme dieses Spiel auf. Ich nehme das Spiel auf, weil gegen Lou zu spielen ist cool, das kann ich dann vielleicht nachher auf meinen YouTube-Kanal hochladen, und das interessiert die Leute auch, wenn Lou Wenig gegen Robert Marjanovic spielt, und starte die Aufnahme und wir spielen, und irgendwann im vierten, fünften Leg passiert es tatsächlich, ich spiele den neuen Darter. Ich spiele ihn. Also den Klassiker 180, 180, 141, und freue mich auch, und Lou sagt noch, das ist jetzt nicht dein Ernst und so weiter, und sieht das natürlich am Bildschirm, und ich freue mich total und denke noch so in dem Moment, cool, ich habe es aufgenommen, das wird ein riesen YouTube-Knaller für meinen Kanal. Ich gewinne das Spiel, alles gut, mache alles zu, öffne die Datei und bin schon ein bisschen stutzig, ich sehe meinen Desktop-Hintergrund in dem Video und hör nur den Ton, also diese Darts ploppen und uns die Scores ansagen. Ja, und dann ist es natürlich passiert. Ich arbeite mit zwei Bildschirmen und habe tatsächlich nicht den Bildschirm mit dem Match aufgenommen, sondern nur diesen leeren Bildschirm mit dem Desktop. Aber den Ton habe ich mit dabei. Und man hört mich total abgehen zum Schluss oder da im Spiel, wie ich den neuen Leiter werf. Aber ich habe die Bilder nicht dazu. Ja, und das war so, da war ich so ein richtiger Held. Und das hat mich so dermaßen aufgeregt, dass ich das nicht aufgenommen habe.
Ich meine, das wollte ich einfach mal loswerden. Aber das könnte ich ja eigentlich auch mal machen. Ich werfe einfach neun Pfeile und vergesse das Bild aufzuzeichnen. Ja. Und vom Ton her wirst du wahrnehmen, dass das ein neuer Data ist, den ich da werfe.
Ja, ja. Ja, aber du hast nicht Lou wenig als Zeugen.
Das stimmt.
Ich hatte nur ein Foto, von was Lou vom Bildschirm geschossen hat mit dem Handy. Und das ist mein einziger, mehr Beweis hatte ich nicht. Und dann, es war natürlich schade, aber wie gesagt. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden und vielleicht auch nochmal den Gruß an Lukas Wenig, den ich, der im Moment, was die Daten angeht, also bei Darts Oracle, der beste Spieler ohne Tourcard ist. Kannst du das glauben?
Wahnsinn.
Also ich finde, ja, ist schon Wahnsinn, oder?
Ja, sehr gut.
Und der kommt aus Deutschland, ja.
Ja, und der wird jetzt auch die nächsten Schritte, glaube ich, auch gehen. Der gewöhnt sich an die großen Bühnen, das kommt. Das dauert eine Weile, aber ich halte das auch immer für viel gesünder, wenn das ein Weilchen dauert, als wenn es mit einem Knall alles da ist und du sofort Erfolg hast und dann plötzlich aber auch dieses Niveau halten musst und die Erwartungen steigen und der Druck wächst. Das alles passiert nicht, wenn das so peu à peu läuft und du auf einmal da bist und dich auch wohlfühlst in der Rolle und merkst auch, okay, das kann ich auch spielen, was ich gerade spiele. Das kann ich auch bestätigen.
Und apropos Erwartungen und Druck. Ich erwarte jetzt auch eine kleine Geschichte.
Eine kleine Geschichte.
Die bin gespannt. Ich bin immer wieder gespannt. Ja.
Das ist eine Geschichte, die auch schon wirklich einige Jährchen zurückliegt. Ihr wisst ja alle, Werner von Moltke, der Chef der PDC Europe, der damals das Thema PDC in Deutschland begonnen hat und groß gemacht hat, mit dem war ich ja von Anfang an in Kontakt. Und wir haben auch von Anfang an immer Dart gespielt. Wir haben beide halt relativ schlecht gespielt. Ich war einen Ticken besser als er. Einen Ticken besser. Ich habe, behaupte ich jetzt auch rückblickend, ich habe so die engen Dinger, die wichtig waren, die habe ich gewonnen. Jetzt wird Werner sagen, das stimmt natürlich alles nicht, aber es war immer sehr umkämpft. Und Werner hat mir einmal, nachdem ich dann ein Leck gewonnen habe, ich weiß, es war auf irgendeinem Turnier, wo wir noch abends dann hieß und jetzt ran ans Board, wir müssen noch eine Partie, da habe ich dieses Leck oder die Partie gewonnen gegen ihn, da hat er mir aus Wut ein Dart hinten in die Wade geschmissen. Werner ist ein furchtbarer Verlierer, aber auch ein ganz, ganz schlimmer Gewinner. Also ne, wenn er gewinnt, ist das, dann hast du den die ganze Zeit an der Backe und er wird nicht müde, das zu erwähnen. Aber er ist auch ein schlechter Verlierer, genauso wie ich das auch bin. Und der hat mir damals schön das Ding in die Wade gejagt. Ja, das ist meine kleine Geschichte.
Bleibende Schäden oder
nein,
alles gut? Willen, gut, wer jeden gut. Morgen anderthalb Stunden Sport macht, der wird auch ein Dart in der Wade verkraften.
Kannst du auch mal kurz hier ein bisschen in den Laden
die Wade. Ja, sorry.
Ach nein, das war,
von Moltke, ja.
Da haben wir viel drüber lachen und oft drüber lachen müssen, dass er überhaupt diese Idee hatte, also dieser Impuls, dass du irgendwann sagst, okay, jetzt hau ich das Ding in die Wade rein.
Ja. Werner ist er ist ein guter Businessman, muss ich sagen. Er macht das gut gemacht. Und ich muss auch ehrlich zugeben, er hat mir viele Dinge gesagt, die Kontakte sind ja immer wieder da, gerade über Sport1 der Zone und PDC Europe natürlich gespielt und so weiter. Viele Dinge gesagt, die ich hätte machen sollen, die ich nicht gemacht habe, wo ich im Nachhinein gesagt habe, hätte ich doch lieber auf den Werner gehört. Das stimmt schon und da fällt mir auch ein. Ja, Werner hat mir auch damals gesagt, bei dieser 2020er Super League, die sie mit, mir fällt es gerade ein, weil der Mann mit der Kelle damals, kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Der da dabei war, den habe ich jetzt im Publikum gesehen in Jena. Daddy, den kennst du ja auch.
Ja.
Und ich wollte diese Super League nicht mitspielen. Aus einfach aus Sorge mit Corona und Angst und Familie zu Hause hin und her. Und ich habe viel mit Werner drüber geredet und er hat gesagt, ja, er versteht das total. Also da ist er auch auch total tolerant, was das angeht, und sagt, klar, kein Problem, aber überlegst du nochmal genau und das wird gut und ich hätte es vielleicht damals mitspielen sollen. Und habe ja abgesagt, hätte es vielleicht mitspielen sollen. Ich hatte so ein bisschen, wie gesagt, 2 Jahre später ist man immer schlauer. Also das kennst du ja, weißt du, ich meine. Ich hatte einfach eine Situation, frisch Vater geworden, herzkranke Menschen in der Familie und so weiter. Man hat einfach so ein bisschen Sorge gehabt. Aber mir hat das gut gefallen und ich glaube, ich weiß nicht, ob man jetzt so einfach so drüber reden kann oder so, aber ich glaube, jemand anderes bei der PDC Europe in dieser ganzen Zeit während der Pandemie, außer Werner von Moltke, ich weiß nicht, ob es viele gegeben hätte, die diesen langen Atem gehabt hätten, das Ding am Laufen zu halten. Ja. Ich glaube schon, Barry Hearn und Werner von Moltke waren so ein bisschen zumindest oben in den Rängen die richtigen Leute, um das durchzustehen.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Es hätte auch ganz anders laufen können, alles, was Darts angeht und Pandemie. Komplett anders.
Ja. Die waren wirklich von Anfang an dabei und hatten diesen festen Plan, schnell zurückzukommen, Turniere durchzuziehen, haben sich ja auch dann Pläne überlegt und haben zusammen mit den Gesundheitsämtern überlegt, was können wir machen, damit wir diese Turniere auch stattfinden lassen, weil es einfach lebensnotwendig war für die Tour, für die PDC, für die PDC Europe. Das haben sie sensationell gemacht und darum geht's auch in 2022 jetzt bald in Richtung European Darts Championship, natürlich dem großen Finale. 2 European Tour Turniere gibt's ja noch und natürlich das
World alles. World Series of Darts Finals nächste Woche.
Nächste Woche, ganz genau, von nächste Freitag. Woche. Freitag bis Sonntag. Ich werde auch Freitagabend kommentieren. Mhm. Und genau.
Wir werden dann Gary Anderson mal wieder auf dem Bildschirm sehen.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Es ist been a long time. Kommt mir so vom Gefühl her so ein bisschen.
Absolut. Gut,
Matchplay, klar, aber immer wieder eine Freude, dass er dabei ist. Und Fallon ist dabei.
Wurde eingeladen, nicht ganz so überraschend, wie ich finde, dass man sie jetzt auch dahin eingeladen hat, nachdem sie die ganze Turnierserie gespielt hat, sind einige aus Australien mit dabei, ne? Ein Gordon Mathers beispielsweise, ein Puha, der auch einen guten Auftritt hatte. Und
der hat den besten Walk-on-Song, glaube ich, das ist zurzeit mein Favorit. Ich werde es nachher bei Instagram oder wenn die Folge rauskommt, werde ich diesen Walk-on-Song mal als Musik für die Story dazu reinpacken.
Hast du den Titel? Hast du den Titel im Kopf?
Nee, habe ich nicht, aber ich kann mal schnell gucken in meiner Spotify-Playlist. Dann mach. Ich habe der Song ist total positiv, weil viele wollen ja so ein bisschen auffallen. Der Song heißt 35 von Rob Ruha. Und K. Hau, also scheint auch irgendwie so ein bisschen indigen zu sein. Was sagt man da indigen in Australien, Neuseeland? Nee, ich glaube, das heißt Ureinwohner oder wie auch immer oder Natives, sage ich jetzt einfach mal.
Natives ist, glaube ich, eine gute Bezeichnung, ja.
Genau, ja. Also es scheint auch so ein Künstler aus der kulturellen Ecke zu sein und total cool, der Song. Also den packe ich euch auf jeden Fall in die Story rein. Und der ist gut. Leonard Gates wird dabei sein, bei dem ich ja immer noch glaube, wir brauchen einen Lick-Counter, wenn der spielt. Also das muss unbedingt mal mitgezählt werden, wie oft er sich die Finger eigentlich ableckt während so einem Spiel. Das ist echt, also, es ist dann am Anfang so ein bisschen, ja okay, der leckt sich mal die Finger ab, aber es geht schon in die hunderte Male pro Match.
Der hatte
und wenn man einmal darauf hingewiesen wird, so wie ihr jetzt alle, dann werdet ihr jetzt in Zukunft immer schauen, was der macht.
Das will man gar nicht wissen eigentlich.
Ja.
Naja, er hatte auf jeden Fall in New York im Madison Square Garden Fallon Sherrod besiegt und sich in die nächste Runde gespielt. Ja. Und da ja auch schon für die WM qualifiziert. Ne? Das war ja so ein unfassbares Wochenende für den Mann, ja.
Ja, Danny Baggish ist auch wieder bei der WM dabei, hat sich auch qualifiziert über diese CDC-Tour.
Ja.
Er hat ja auch ganz selbstbewusst gesagt, er hat sich für den Alexandria Palace, hat er geschrieben, hat er sich qualifiziert und genau da gehört er hin, egal was die anderen denken. Und da finde ich eine gute Aussage. Also,
dritte Teilnahme von ihm, glaube ich schon. Ja, ne?
Zum dritten müsste Mal die dabei. Dritte sein, ich bin mir nicht sicher. Ja. Hat ja auch Lewis geschlagen im Ali Pelli und so Sachen, weißt du, ich meine, das vergisst du nicht so schnell. Ja. Für die Tourcard wird es nicht mehr reichen beim Baggish, für den Gambler, glaube ich, da ist er zu weit hinten. Da müsst ihr schon einen riesen Run hinlegen, aber wie gesagt, das wird sowieso noch so interessant, dieses Tourcard-Race nimmt jetzt richtig Fahrt auf.
Ja.
Steve Beaton ist da so ein Kandidat, der da rausgehen kann. John Henderson ist, glaube ich, auch. Big John müssen wir uns leider verabschieden, schätze ich mal. Das wird auch nichts mehr. Aber wenn jemand geht, macht er eigentlich bei der PDC nur Platz für jemand anderen. Von dem her alles gut. Was ich meine.
Ja, das ist richtig so. Das ist der normale Prozess, absolut.
Mit ja, dem ist ja auch in Deutschland auch so. Diese Typen von vor 15 Jahren, das war eben diese Zeit. Ja. Deutsche Dartspieler und jetzt ist eben eine andere Zeit. Ja. Ganz einfach. Und in 15 Jahren kommt die nächste Zeit und so weiter und so weiter.
Ja. Alles hat seine Zeit. Das ist so ein dahingesagter Satz, aber ich glaube auch, der viel Bedeutung hat. Der das ganz gut beschreibt, was da im Leben so passiert.
Ganz kurze Frage. Ibiza.
Ja.
Eine Reise wert? Jetzt mal ganz im Ernst. Oder ist es mehr so Action? Oder ist es so für Leute, die es gemütlich haben wollen? Oder eher dieses, weil mit Ibiza verbinde ich Techno-Clubs. Dementsprechend auch Menschen, die dort hingehen, irgendwelche Substanzen einnehmen und dann eine Woche lang feiern, ohne zu schlafen. Ja, das ist ja eben, das sind meine Vorurteile, die ich eben habe.
Man ist ja nicht in Ibiza Stadt, sondern oder muss ja nicht in Ibiza Stadt sein und die großen Clubs sich nur ansehen und drin feiern und Gas geben. Man ist ja einfach auf der Insel und schaut nach Buchten. Du, ich war ja jetzt 5 Tage Mallorca und jetzt 5 Tage Ibiza und ich mag Mallorca lieber. Ich empfinde Ibiza, es ist ein bisschen mehr Gepose, es ist ein bisschen mehr von Freaks und cool sein und chillen und weißt du so, das, ne, also Mallorca ist ruhiger und um es auch von den Preisen her. Restaurants sind ganz schön teuer hier auf Ibiza und so, also die geben ganz schön Gas. Das ist auf Malle alles entspannter. Du weißt, ich bin ein großer Mallorca-Fan. Ne? Das ist etwas, da fahre ich total gerne hin, fühle mich da wahnsinnig wohl. Und so cool die Fährenfahrt übrigens war, 2 Stunden bist du mit so einem Katamaran, düst du dann hier nach Ibiza rüber. Das war eine total schöne Fahrt morgens um 8 mit Sonnenaufgang und allem. Das war traumhaft. Aber wenn ich wählen dürfte, wäre das immer Mallorca. Also ich. Und ich habe im Vorfeld viele gehört, die gesagt haben, ach, Mallorca kannst du knicken, Ibiza ist viel, viel geiler. Finde ich nicht. Vielleicht aber auch, weil ich alt bin. Das kann ja auch sein.
Du bist nicht alt, Elmar. Sorry, also ich bin ja quasi in deiner Generation. Hör auf, da machst du ja mir Angst. Unglaublich. Aber du bist halt schön entspannt. Das gefällt mir total. Wenn du mal nicht so abgehetzt bist oder mir erzählst, ja, morgen muss ich noch irgendwas vorbereiten oder muss das noch machen. So gefällst du mir eigentlich ja am besten, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir einfach ein gemütliches Gespräch haben können.
Das ist auch schön.
Ich hoffe, man merkt es auch heute ein bisschen, dass der Elmar Paulke heute wirklich total relaxed und entspannt ist. siehst auch richtig cool aus, so inselmäßig. Weißes Shirt, weiße kurze Hose, weißes Käppi. Also, wow.
Das Käppi ist grau.
Ist grau, ja, ich sehe es ja nicht. Du hast eine ganz schlechte Internetverbindung. Wir sind ja über einen WhatsApp-Call verbunden.
Das stimmt, ja.
Und
wir sind ja immer noch jetzt 27 Grad hier. Und ich hänge jetzt tatsächlich hier am Poolbereich, weil ich keinen anderen Raum gefunden habe. Und von daher kann ich nur entspannt sein, aber es nehmen die Mückenstiche so allmählich zu. Und das ist vielleicht dann auch der Hinweis, dass ich jetzt besser mal reingehen sollte und ins Bettchen gehen sollte. Aber du fährst morgen früh in Ruhe nach Hause?
Ich fahre morgen früh nach Hause, muss aber noch zwischendurch in Stuttgart anhalten, weil meine Frau denkt, hey, der ist jetzt auf dem Weg von München nach Stuttgart. Da kann ich doch hier was bei eBay Kleinanzeigen in Stuttgart auch mal suchen, was ich finde. Tatsächlich hat sie was gefunden und gesagt, morgen kommt mein Mann vorbei und holt diese Kinderwerkbank ab. Okay, und ich weiß nicht, wie ich die ins Auto kriegen soll, aber ich gebe mein Bestes. Und von dem her.
Sonst zersächst du sie einfach.
Stimmt. Nee, das kriege ich alles hin, mache ich natürlich gerne für meine, ist ja für die Kids, für meine Frau und ich versuche ja so viel zu helfen. Aber ich freue mich auf zu Hause und dass ich alle wieder sehe. Und wie gesagt, ich glaube, es bleibt nur noch eins zu sagen jetzt, bevor wir Tschüss sagen. Ganz, ganz wichtig für uns. Bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen. Das ist uns sehr wichtig. Teilt ihn, was das Zeug hält.
Robby, das ihr braucht ist so euch geil, nicht dass, schämen. Dass du immer daran denkst. Ich denke da nie dran. Ja. Du hast vollkommen recht.
Ja, und ihr braucht euch nicht schämen, dass ihr Game On hört. Das ist es ist nicht so schlimm, wie wir alle denken. Wie gesagt, wir sind hier nicht die Statistik oder Experten oder gehen hier vielleicht auch nicht alles in der Reihenfolge und springen manchmal vom Sonntag auf den Freitag und wieder zurück in den Samstag. Aber zeigt einfach allen, dass ihr Game On hört. Das wird uns sehr freuen. Und wir teilen das dann auch gerne. Wenn ihr diese Show in eure Insta-Story packt, dann wird das natürlich gerepostet.
Das stimmt. Ja. Das heißt, einfach auch so ein Bekenntnis, man ist einer der Darts-Lauscher. Ne? Das haben wir ja gesagt. Ne? Ihr da draußen, ihr seid die Darts-Lauscher. Innen.
Ja. Ja.
Und ich wünsche euch eine gute Woche. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Ich bin noch bis Donnerstag hier und bin Freitag dann am Abend, wie gesagt, am Kommentatorenplatz. Und dann geht's rein.
Sehr schön.
World Series Finals. Und du machst Pause am Wochenende?
Nein, ich bin auch bei den World Series of Darts Finals bin ich auch.
Okay. Bei Sport 1 oder für The Zone?
Sport 1.
Sport 1 macht auch diese World Series Finals, okay. Das heißt, wir sind Konkurrenten. Nein.
Ach nein. Mensch, ich erlebe das ja auch mit zwischen beiden. Das ist keine, klar ist das ein Konkurrenzwettbewerb, aber ich glaube, wir arbeiten alle am gleichen Ziel, und zwar Darts ganz groß zu machen.
Genau.
So gut es geht. Und wie gesagt, das ich glaube, das ist auch ganz gut alles so, wie es ist im Moment.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Also, ich grüße jetzt mal alle. Ich würde gerne noch den Torben und den Fred grüßen. Einfach so, weil ich weiß, dass sie zuhören. So, und das war's dann von mir.
Lieber Torben, lieber Fred und alle anderen, wie gesagt, lasst euch gut gehen und wir hören uns am Wochenende. Bis dann. Ciao.
Bye bye.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.